Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sachbuch, Belletristik und Übersetzung werden beim Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Auch diesmal, obwohl oder gerade weil die Messe abgesagt wurde. Heute sind die Nominierten bekannt gegeben worden. Und ob diese Liste gelungen ist, darüber spreche ich gleich mit unseren Experten aus der Redaktion. Zuerst ist aber mal die Schriftstellerin Julia Schoch bei uns zu Gast mit ihrem neuen Roman Das Vorkommnis, der davon erzählt, was passiert, wenn die eigene Familie Geschichte von einem Moment auf den anderen eine Art 180-Grad-Drehung erfährt. Und das Vorkommnis, so heißt der neue Roman von Julia Schoch, die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin, erzählt darin von einem für Autoren eigentlich ganz alltäglichen Moment. Eine Lesung ist zu Ende, Bücher werden signiert und da tritt eine Frau an den Tisch und sagt zu der Erzählerin, wir haben übrigens denselben Vater. Was so ein Satz auslösen kann, davon erzählt dieser Roman und ich freue mich, mit Julia Schoch darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Schoch.
Hallo.
Das ist ja eine Szene, fand ich, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Und wir erfahren Sie ja auch von einer Ich-Erzählerin. Wie nah stehen Sie denn dieser Erzählerin?
Also das ist in der Tat meine Geschichte. Das ist genauso passiert. Und ja, wie man sich vorstellen kann, ist man da natürlich erstmal geschockt und perplex und irritiert. Und ich habe das auch eine ganze Weile, ein paar Jahre eigentlich so weggeschoben, andere Dinge getan, habe auch an anderes gedacht und habe aber gemerkt, wie sich das im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit immer wieder vorgedrängelt hat und ich musste weiter darüber nachdenken oder ich musste überhaupt erstmal darüber nachdenken und dann ist dieses Buch entstanden.
Aber Sie haben ja jetzt keinen autobiografischen oder rein autofiktionalen Text darüber geschrieben. Der Untertitel des Buchs ist ja Biografie einer Frau. Haben Sie sich da auch nochmal anders erfunden?
Naja, das Fiktionale daran ist vielleicht, wie die Einzelteile dann so aufeinander zufliegen und wie die dramaturgisch angeordnet werden. In Wirklichkeit ist das natürlich alles viel unbewusster und chaotischer und nicht so schön geordnet wie in einem Buch. Und dass da auch beim Lesen so eine Art von Spannung entsteht, das macht ja schon die Fiktion. Also indem ich Dinge zueinander ordne als Autorin, entsteht ja schon sowas wie ein fiktionaler Raum. Aber das hat in diesem Falle wirklich einen starken autobiografischen Hintergrund, ja.
Und dieser Satz, also diese Begegnung mit der fremden Frau, der setzt ja einiges in Gang, also weniger handeln. Sie will jetzt zum Beispiel die Erzählerin gar nicht unbedingt wissen, ob das auch genetisch tatsächlich ihre Halbschwester ist, diese Frau. Aber es löst unglaublich viel Gedanken und Gefühle aus. Was passiert denn da, wenn die eigene Familiengeschichte auf einmal ganz anders erzählt werden muss?
Ja, das ist auf jeden Fall erstmal sehr unangenehm. Das hat mich auch interessiert, warum das eigentlich so ist. Wir richten uns ja ein in bestimmten Geschichten von uns selbst und von unserer Familie und auch von unserer Herkunft. Das ist ganz wichtig. Deswegen versuchen adoptierte Kinder, die ja darin vorkommen, also diese Halbschwester, die da auftaucht, plötzlich ist ja eine Adoptierte. Also sie ist als Baby weggegeben worden und auch die versucht ja ihrer Herkunft nachzuspüren. Und das ist ja für sie ganz wichtig, zu wissen, wo komme ich her, wo beginnt meine Linie und wer bin ich. Das gehört eben einfach dazu. Und im Grunde habe ich genau das Gleiche getan wie sie. Ich bin praktisch wie über eine Treppe so in meine Vergangenheit zurückgegangen und wollte jetzt in diesem Buch ganz präzise eigentlich nochmal diesen einzelnen Stufen so nachgehen, was passiert denn eigentlich, wenn nichts mehr davon stimmt, wovon ich ausgegangen bin. Also wenn die Personen, mit denen ich zusammengelebt habe oder immer noch zusammenlebe, wenn dieses Bild von mir und von meiner Vergangenheit gar nicht stimmt, was passiert da? Das ist natürlich erstmal dramatisch. Und mir ist ja in gewisser Weise alles suspekt geworden, auch Dinge, die damit gar nichts zu tun hatten, jedenfalls nicht unmittelbar.
Das beschreiben Sie auch ganz
misstrauisch geworden, zum Beispiel. Ja.
Das ist auch ganz packend beschrieben. Da heißt es auch im Roman, das ist nur die Geschichte einer Verwirrung. Aber ich dachte, es ist auch irgendwie eigentlich die Geschichte einer Besessenheit, denn die erfasst ja die Erzählerin immer mehr, während die anderen in der Familie, für die scheint das Kapitel relativ schnell abgeschlossen zu sein, auch für den Mann der Erzählerin. Und bei ihr baut sich das aber zu so einem richtigen Drama auf. Wie kommt das?
Naja, es gibt verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Ne? Also deswegen wollte ich auch die noch eine dritte Schwester, also die eigentliche Schwester, damit hineinnehmen, die ja ganz anders damit umgeht. Also die versinkt nicht darin, die beschäftigt sich auch nicht damit, sondern die will das weghalten. Also man kann das ja leugnen, man kann sich auch darüber lustig machen, man kann das verdrängen eine Weile oder man kann sich darauf eben einlassen und dann Fragen stellen. Und diese verschiedenen Strategien wollte ich ja aufzeigen. Und der Mann hat da ja auch seine Position gefunden. Der will lieber abschließen und sich nicht mehr um die Vergangenheit kümmern, der ja eine ganz ähnliche Geschichte eigentlich hat. Aber der macht da einfach so einen Schnitt. Und ich setze das ja parallel auch zu der großen Geschichte, nicht nur die private, persönliche, sondern auch das, was wir oder ein paar von uns nach 89 erlebt haben. Das war ja ganz ähnlich, dass plötzlich so eine Vergangenheit, von der man ein bestimmtes Bild hatte, die auch aufgeladen war, nach und nach auch so ein bisschen zerbröselt ist und man sich neu verhalten musste im Grunde zu derselben Vergangenheit, die eben nach 10 oder nach 20 oder jetzt nach 30 Jahren nicht mehr dieselbe ist, wie sie vielleicht 89 noch gewesen ist, weil sich einfach Bilder verändern und man sich neu positionieren muss zu diesen Bildern. Und das findet manchmal eben auch im Privaten statt. Und insofern habe ich diese beiden Geschichten, wollte ich das gerne parallel erzählen, weil ich gemerkt habe, das beschäftigt mich vielleicht auch deshalb so, diese private Story, weil ich es im Großen ja auch schon mal so erlebt habe. hatte oder immer noch erlebe.
Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass es Ihnen in so einem eher sehr grundsätzlichen Sinn um Vorstellungen von Familie, die wir haben, also auch von Verwandtschaft, aber eben auch von dieser Herkunft, die ja da auch eine große Rolle spielt, geht. Ist das richtig?
Ja, und auch um die Frage, es ist ja nicht nur ich, sondern ich setze mich ja praktisch in diese verschiedenen Generationen, auch in eine Kette. In einem bestimmten Alter ist man ja nicht ganz hinten mehr, sondern plötzlich mittendrin. Also dann gibt es die Eltern, dann gibt es die eigenen Kinder schon und dann gibt es vielleicht durch die Partner auch nochmal ein anderes Geflecht, was da so an der Seite ist. Also so verschiedene Familienstrukturen und Bilder. Und ich habe ja auch geschaut in dem Buch, wie gehen andere Generationen eigentlich damit um? Was hatte meine Mutter eigentlich für ein Gesellschaftsbild von Mutter, auch vom Muttersein? Und was war üblich und was nehmen wir als naturgegeben auch hin? Denn dieses adoptierte Kind, was dann plötzlich wieder auftaucht, also das weggegebene Kind, muss man ja sagen, das ist ja auch in einer Zeit weggegeben worden, wo das vielleicht üblicher war. Das habe ich mich ja auch gefragt, als es, oder zumindest war es nicht stigmatisiert, als es vielleicht heute angenommen wird. Wir reden ja gern von der Mutterliebe, die dann ganz automatisch kommt, sobald man ein Kind zur Welt bringt. Ob das so ist, ist fraglich. Und die hat ja auch eine Mutter, die ihr die Tür nicht geöffnet hat. Das ist ja so ein Motiv in dem Buch, dass die Mutter, die also ihr Kind weggegeben hat, auch nach 40 Jahren diese Tür nicht öffnen will und sich auch nicht mit diesem Kind auseinandersetzen will. Das ist natürlich auch hochdramatisch, wenn einem sowas passiert.
Absolut. Die Erzählerin, die fährt ja im Roman dann in die USA mit ihrer Mutter und den eigenen Kindern. Der Mann kommt nach. Sie hat da einen Lehrauftrag in Ohio an der Universität von Bowling Green. Und da will sie über den Literaturstreit, der Anfang der 90er Jahre in Deutschland ausgetragen wurde, sprechen. Im Buch entdeckt die Erzählerin diese Autoren erst. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ähnlich. Also ich habe das, was man jetzt so schön unter DDR-Literatur subsumieren kann, ja auch erst im Grunde nach 89 zumindest systematisch mir erlesen und wahrgenommen und im Grunde ja fast rückblickend auch nochmal so gelesen. Und es hatte dort in der USA natürlich nochmal so eine doppelte Steigerung. Man war einerseits zeitlich weit entfernt davon, aber auch örtlich natürlich. Und die Amerikaner wussten ja, also manche zumindest gar nicht, dass es überhaupt eine Mauer gegeben hat und so. Und dass man so weit sich auch von seiner eigenen Herkunft entfernen kann, dass das auch bedeutungslos werden kann. Das war für mich zum Beispiel auch eine Erleichterung. Aber dann auch gleichzeitig zu wissen, indem diese Schwester da auftaucht, die Vergangenheit holt einen auch immer wieder ein. Also es gibt ja da diesen Satz im Buch, man ist nie weit genug entfernt, also so ähnlich wie in einem Western. Also man kann noch so weit gehen. Die Vergangenheit wird einen immer irgendwie finden und aufspüren. Und das hat diese Entfernung sozusagen zur USA ja nochmal und dieser deutschen Vergangenheit, an der wir ja immer sehr kleben und sehr hängen, dann nochmal sehr deutlich gemacht.
Und man sieht es ja oft aus der Entfernung auch besser, wo man herkommt. Jetzt handelt sich das ja bei diesem Buch um eine Trilogie. Wie wird das weitergehen? Können Sie da schon was verraten?
Ja, also die Bücher sind sehr alle eigenständig. Also ich setze immer wieder neu an. Das ist nicht chronologisch jetzt erzählt, sondern in dem zweiten wird es dann mehr um die Beziehung zu dem Mann gehen, die ja hier eher nur im letzten Drittel so angedeutet wird. Die wird dann in den Mittelpunkt gerückt. Und im dritten wird die Perspektive dann vielleicht noch weiter weggehen, sodass man also das gesamte Leben einer Frau, wie eben der Untertitel schon sagt, dann nochmal von weiterer Entfernung beobachtet.
Julia Schon, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Das Vorkommnis, Biografie einer Frau bei DTV erschienen. Seit dem Jahr 2005 wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, auch in diesem Jahr, obwohl die Messe ja abgesagt worden ist. Wer Chancen auf den Preis hat, es also auf die Shortlist geschafft hat von über 440 Einsendungen, das hat die Jury gerade eben bekannt gegeben. Und bei mir sind Wiebke Poromka und Christian Rabhansel aus der Literatur- bzw. Sachbuchredaktion. Wer steht denn jetzt eigentlich drauf?
Für die Belletristik sind nominiert Dietmar Dart mit Gänzen oder Betrunken aufräumen, Thomas Gadi mit Eine runde Sache, Heike Geißler ist nominiert mit Die Woche und Emine Sevgi Özdamar mit Ein von Schatten begrenzter Raum und schließlich Katharina Polladjan mit Zukunftsmusik.
Und im Sachbuch sind das Horst Bredekamp mit seinem Buch über Michelangelo, Hadija Haruna Oelker mit ihrem Buch Die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken. Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Als vierte Juliane Rebentisch, Der Streit um Pluralität, Auseinandersetzung mit Hannah Arendt. Und Uljana Wolf, das fünfte Buch, Etymologischer Gossip, Essays und Reden.
Das waren ja jetzt erstmal nur Namen und Titel. Wie ordnen Sie denn diese Bücher ein?
Ja, vielleicht zunächst ein paar Worte zu den beiden Romanen auf der Liste, die aus dem Frühjahrsprogramm stammen, die also die wenigsten kennen dürften, weil sie erst in dieser oder in der kommenden Woche erscheinen. Das ist einmal Heike Geißler mit Die Woche und Katharina Polladjan mit Zukunftsmusik. Das sind sowohl in ästhetischer als auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht ganz verschiedene, aber auf je eigene Weise wirklich wesentliche Bücher. Heike Geißler, die war mit einem Ausschnitt aus ihrem Roman im vergangenen Jahr für den Bachmann-Preis nominiert. Übrigens auch von der neuen Juryvorsitzenden des Leipziger Preises, Insa Wilke. Und die hat einen Roman geschrieben, der in experimenteller Form, teils chorischer Form versucht, die gesellschaftspolitischen Verwerfungen, die Reizungen der Gegenwart und auch den Mangeln und die Sehnsucht nach einem utopischen Denken abzubilden. Und etwas ganz anderes macht Katharina Polladjan, die wurde in Moskau geboren, lebt aber seit langem in Berlin. Zukunftsmusik, das ist ein Roman, recht schmal, der spielt in der russischen Provinz der 1980er Jahre in einer Kommunalka. Das sind diese Gemeinschaftswohnungen, in der mehrere Familien leben mussten. Und dieser Roman spielt nur an einem einzigen Tag, nämlich am 11. März 1985. Und wer sich ein bisschen in der sowjetischen Geschichte auskennt, der weiß, das ist der Tag, an dem Gorbatschow Generalsekretär des Zentralkomitees wurde. Ja. Und das ist ein Roman, der eben nicht nur durch den Bezug zur Gegenwart eine ganz besondere Wirkmacht entfaltet. Der ist auch ganz spielerisch durchsetzt mit viel Witz, mit Zitaten aus der russischen Literatur. Also wirklich ein besonderer Roman. Eine Überraschung ist Thomas Gadi. Das ist nämlich ein Roman, der einerseits aus dem Juni vergangenen Jahres stammt, auf der anderen Seite, das wird sicher geprüft worden sein, ob die Statuten das erlauben. Das ist ein Roman, der nur zur Hälfte auf Deutsch geschrieben worden ist. Die andere Hälfte des Romans ist aus dem Hebräischen übersetzt worden von Anne Birkenhauer. Und dann gibt es noch zwei wirklich voluminöse Titel mit Dietmar Dart und Emilie Sevgi Özdamar. Zwei Romane aus dem Herbst, die schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Der eine nominiert für den Deutschen Buchpreis, der andere mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet.
Das war also die Belletristik im Sachbuch. Ich mache es jetzt mal andersrum. Ich fange nicht mit den ganz Neuen an, sondern ich gehe chronologisch vor. Letzten Juni nämlich schon ist erschienen von Uljana Wolf Etymologischer Gossip. Und das war für mich eine echte Überraschung. Ich habe als Sachbuchredakteur mehr so die Bücher mit gesellschaftspolitischen Themen im Blick. Uljana Wolf ist jetzt also Lyrikerin, Übersetzerin und das ist hier eine Sammlung von Essays und Reden aus den letzten Jahren. Und sie spielt da drin so mit den Grenzen der Sprache, mit vermeintlich falschen klanglichen Zusammenhängen, die dann wieder was Neues ergeben, mit diesen False Friends auch. Aber das ist bei aller Verspieltheit wirklich nicht einfach zu verstehen. Sie geht da schwierigen Fragen nach. Zum Beispiel mehrsprachige Lyrik. Ist ein mehrsprachiges Gedicht in seinem Denken vielleicht doch auch einsprachig und umgekehrt? Also da muss man schon ordentlich mitdenken bei ihr. Das ist das erste Buch, das erschienen ist. Das zweite in dieser Erscheinungschronologie ist von Horst Bredekamp, Michelangelo. Der hat eine Künstlerbiografie geschrieben, die es wirklich in diesem Umfang und in dieser Eleganz selten gibt. Wie der Werk und Person und Zeitdiagnose miteinander verbindet und das Ganze immer mit so einem Blick aufs Detail. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein gewaltiges Werk, auch formal schon 800 Seiten, großformatig, wirklich prächtig, in Leinen gebunden, durchgehend farbig gedruckt. Ein sehr beeindruckendes Buch. Dann lange Zeit nichts erschienen, was auf der Liste ist. Die letzten drei sind jetzt ganz frisch aus dem Februar. Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters, die ist ihrem Vater nachgelaufen. Der ist vor 75 Jahren ist der aus Schlesien geflohen, zu Fuß, 550 Kilometer. Sie ist jetzt dieselbe Strecke nochmal gelaufen, durch Wind und Wetter und erzählt von ihren Begegnungen, über die Flucht, über Vergessen und Verdrängen. Dann das vierte, auch ganz frisch jetzt aus dem Februar, Juliane Rebentisch, Der Streit um Pluralität, Auseinandersetzung mit Hannah Arendt. Hannah Arendt erlebt ja so eine Renaissance zurzeit und Juliane Rebentisch, die prüft das kritisch. Also das ist keine reine Hommage, sondern mehr so eine Bestandsaufnahme, Schwachstellen, Widersprüche, aber auch natürlich die Stärken. Die geht der Frage nach, warum wird die jetzt wieder so gelesen? Ist das berechtigt? Das ist ziemlich differenziert, aber auch eine ziemlich wissenschaftliche Lektüre, muss ich sagen. Das fünfte und letzte Buch, das kommt dann erst im März zu der Messe, die nicht stattfindet. Die Schönheit der Differenz von Hadija Haruna Oelker. Die fängt übrigens im Vorwort auch gleich schon mit dem Zitat von Hannah Arendt an, mit dieser Rede von der Gleichzeitigkeit, von Gleichheit und radikaler Verschiedenheit. Und genau darin liegt also in ihren Augen die Schönheit der Differenz, mit der sie eigentlich in Frage stellen will, was vielen als normal gilt. Da geht es also viel um Ausgrenzung, es ist aber trotzdem wirklich ein grundoptimistisches Buch, also nicht eins gegen etwas, sondern für etwas, nämlich für ein Zusammenleben, in dem die Differenz uns nicht trennt, sondern schlicht normal ist.
Also ziemlich gewichtige Titel und Themen, hört sich für mich so an. Finden Sie denn, dass das jetzt eine ordentliche Auswahl ist, also stimmig und sinnvoll, oder sind da für Sie so richtige Überraschungen oder auch Ausrutscher dabei?
Also ich finde insbesondere dieses Thema, was sich da so durchzieht bei der Schönheit der Differenz oder auch bei Hannah Arendt, aber eben auch bei Uljana Wolf, also diese Frage nach Vielfalt, nach Grenzüberschreitung. Ich finde, das ist eine sehr gegenwärtige Frage. Das gefällt mir von der Themensetzung her eigentlich gut. Jetzt kommt aber das große Aber. Das sind tolle Bücher. Das ist jetzt wirklich keine Kritik an den einzelnen Büchern, aber es sind sehr spezielle Bücher. Und das ist doch nicht die Nominiertenliste für das beste Fachbuch oder das beste Wissenschaftsbuch, sondern für das beste Sachbuch. Und für manche der Titel muss man eigentlich schon in der Richtung was studiert haben, um damit wirklich gut klarzukommen. Wie gesagt, keine Kritik an den einzelnen Büchern, aber an der Auswahl wundere ich mich schon. Ich finde die ein bisschen arg voraussetzungsreich, diese Liste. Ich fürchte, die manche Menschen ausschließen dürfte, böse zugespitzt könnte man sagen, die hat die Jury zeigen wollen, was sie alles weiß und kennt. Aus Lesersicht hätte ich mir ein bisschen nahbarere Bücher gewünscht. Das ist ja teilweise auch gelungen. Ne? Also diese Relevanz, aber so geschrieben, dass man viele Menschen damit erreicht. Also Hadija Haruna Oelker ist so ein Titel oder natürlich auch Christiane Hoffmann. Das ist so lebendig. Ja, da hätte ich mir mehr von auf der Liste gewünscht.
In gewisser Weise kann ich da anschließen, was die Belletristik angeht. Gar keine Kritik an den einzelnen Titeln, aber die Kuratierung der Liste finde ich doch etwas problematisch. Also, dass ich Heike Geißler und Katharina Pollard-Jahn für gute Nominierungen halte, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber man muss ja auch immer gucken, was ist das für eine Liste? Wie präsentiert die sich in einer bestimmten Zeit? Unter welchen Bedingungen wird die erstellt? Und in dieser Zeit, in der es gerade neue Titel aus dem Frühjahr schwer haben, durch die Absage der Messe, durch den Wegfall von Lesungen, da kann man es beinahe als fahrlässig betrachten, würde ich sagen, wenn eine Jury das Frühjahr so wenig in den Blick nimmt und auf eben Titel setzt, die schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und zum anderen könnte man auch die Überlegung anstellen, dass die Jury damit ja auch den Preis selbst ein wenig schwächt, weil der jetzt dadurch, dass in der Belletristik viele Titel vorkommen, über die man schon sehr viel gelesen hat, nicht so viel Aufregung und Neugier hervorrufen wird.
Jetzt ist ja eine der Besonderheiten dieses Preises, dass da eben auch Übersetzer ausgezeichnet werden. Die sind ja oft in der Wahrnehmung so ein bisschen hinten dran. Wer kann sich denn da Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen? Wer steht da auf der Shortlist?
Also nominiert ist da zum einen Irmela Hegia-Kirschner-Reit mit ihrer Übersetzung von Hirimo Ito, Dornauszieher. Nominiert ist auch Stefan Moster mit seiner Übersetzung von Folter Kilpi im Saal von Alastalo. Andreas Tretner ist nominiert mit der Übersetzung von Hamid Ismails Wunderkind Erjan. Helga von Beuningen ist nominiert mit Marike Lukas Reinewelds Mein kleines Prachttier. Und als letzte auch noch nominiert Anne Weber, die kennen wir noch vom Deutschen Buchpreis mit ihrem eigenen Buch, dem Heldinnen-Epos. Die ist nominiert mit der Übersetzung von Cecil Weißbrots Nevermore.
Wie ist das denn jetzt überhaupt, die Messe, wenn die Messe stattfindet, was ja jetzt eben schon zum dritten Mal nicht der Fall ist, da werden die Preise ja am ersten Messetag in der großen Glashalle, also mitten im Trubel, verliehen. Wie wird das diesmal sein oder stand vielleicht sogar zur Debatte, gar keine Preise zu verleihen?
Nein, das stand nicht zur Debatte. Die Preise werden auch in diesem Jahr am 17. März verliehen, also der Tag, der eigentlich der Messeauftakt wäre, sogar auch in der Glashalle. Allerdings ohne Trubel, ohne Publikum, sondern nur einige Medienvertreter werden anwesend sein dürfen. Ja, und man darf tatsächlich gespannt sein, wie viel Aufmerksamkeit dieser Preis kriegen wird. Wir bekommen ja täglich Meldungen darüber, was alles jenseits dieser abgesagten Messe jetzt stattfindet an Programm in Leipzig. Da werden sich wahrscheinlich einige Scheinwerfer drauf richten. Man gönnt es natürlich den Nominierten dennoch, dass sie die gebührende Aufmerksamkeit bekommen. Und spannend wird es auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Es ist ja so ein bisschen im Gespräch, ob wirklich noch alle Verlage nach Leipzig reisen wollen. Auch in Zukunft, ob man sich diese Leipziger Messe nicht eher spart. Und bisher ist es so, dass nur nominiert werden kann für den Preis, der oder die in einem Verlag ist, die auch einen Stand in Leipzig haben. Aber vielleicht ist ja genau dieser Preis, der eben wirklich ein besonderer ist, durch diese drei Sparten ein ganz besonderer Anreiz, um auch für Verlage, um nach Leipzig zu kommen.
Wiebke Poromka und Christian Raab-Hansel, die zuständigen Redakteure bei uns für Literatur und Sachbuch. Vielen Dank für diesen Überblick über die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Sehr gerne.
Danke.
Wir bleiben noch kurz in Leipzig, denn die Absage der Buchmesse, die hat ja hohe Wellen geschlagen. Es gibt Petitionen von Autoren, die Literaturhäuser haben einen offenen Brief verfasst. Darüber haben wir Anfang der Woche berichtet. Und wir haben gerade eben die Nachricht bekommen, dass es jetzt sogar eine alternative Messe, eine Art Pop-up-Messe ab dem 18. März im Werk 2 in Leipzig-Connewitz geben wird. Mehr dazu weiß Leif Greinus. Er ist Verleger des unabhängigen Verlags Wohland und Quist und einer der beiden Initiatoren dieser alternativen Buchmesse. Hallo, guten Morgen, Herr Greinus.
Guten Morgen.
Was müssen wir denn uns unter einer Pop-up-Buchmesse vorstellen? Ist das ein richtiger, ebenbürtiger Ersatz für dieses eigentliche Riesen-Event-Buchmesse?
Nein, also das ist weder der Ansatz, noch besteht überhaupt die Chance, sowas umzusetzen. Das ist einfach der Versuch, die Buchmesse in irgendeiner Weise trotzdem stattfinden zu lassen. Und wir haben mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen gesprochen und relativ schnell die Bereitschaft erfahren, da auch teilzunehmen. Wir reden aktuell von ca. 50 Verlagen, die sich im Werk 2 präsentieren werden. Wir haben daneben noch Veranstaltungsräumlichkeiten, die Kammerspiele, die parallel dazu gespielt werden, und hoffen, dass wir eine ganze Menge von Leserinnen und Lesern zu uns ins Werk 2 locken können.
Sie sagen 50 Teilnehmer. Wer ist denn da so dabei? Nennen Sie doch mal ein paar Namen, dass wir uns vorstellen können, welche Verlage da jetzt so kurzfristig noch umsatteln in Leipzig.
Ja, also das sind zum Beispiel die Aufbauverlage. Das ist Beck, das ist Hansa, Kamba, Kanon Verlag von Gunnar Zinneburg, mit dem ich zusammen diese Idee entworfen habe. Glettkötter ist dabei, Madison Seitz, Sohkamp, Verbrecher und Wagenbach. Also um jetzt sozusagen die bekanntesten Namen zu nennen, die dabei sind.
Und das sind alles unabhängige Verlage, was Sie jetzt genannt haben. Hat das damit zu tun, dass man ja sich in den letzten Wochen nach der Absage erzählt hat, dass eigentlich ja die großen Konzernverlage mit ihrer Absage als Aussteller auch die Buchmesse dazu quasi gezwungen haben, dass sie absagen musste? Dürfen die Großen jetzt dann nicht mehr mitmachen oder wollen die gar nicht?
Ach, das ist gar keine Frage von groß oder klein. Es gab ja auch Kolleginnen von unabhängigen kleineren Verlagen, die abgesagt haben, dass es natürlich was anderes ist, wenn drei Konzerne absagen, dass das die Messe beeinflusst, ist völlig klar. Aber uns geht es nicht um groß oder klein, sondern die kommen wollten, haben auch eine Chance zu kommen. Wir können natürlich jetzt schwer den Konzernverlagen den Vorschlag machen, bei einer alternativen Messe teilzunehmen. Das ist
Bisschen sehr, sehr widersinnig. Mhm. Und wie ist die Resonanz bei den Autoren? Denn da haben wir ja einige gehört, die sich richtig geärgert haben und sich gefreut haben, endlich mal wieder ihr Buch da auch im Frühjahr zu präsentieren. Was kriegen Sie da so für Resonanz?
Also bisher ist das eine Initiative, die im Verlagskreis zirkuliert. Wir haben nur vereinzelt mit Autorinnen und Autoren gesprochen, gerade die, die sich dann auch besonders geärgert haben und die was Eigenes machen wollen, die freuen sich natürlich. Jetzt ist es erstmal daran, mit den Verlagen ein Prozedere zu finden, wie wir diese Messe abwickeln können. Und im zweiten Schritt werden dann diese Verlage ihre Autorinnen und Autoren bei uns mit den Lesungen präsentieren.
Das heißt, da gibt es auch richtig Veranstaltungen und da können auch normale Leserinnen hinfahren und da mitmachen. Was rechnen Sie denn, wie viele Leute da kommen?
Das ist ganz schwer. Wir haben das jetzt relativ kurzfristig aus der Taufe gehoben. Wir hoffen auf 5000 Besucherinnen und Besucher. Und bei diesem Lesungskonzept gehen wir davon aus, dass wir ganz kurze Slots noch machen, weil das ist ja das Prinzip auch von Pop-Up. Wir wollen möglichst viele Autorinnen präsentieren. Das bedeutet, das sind so 30-Minuten-Slots und wir werden ungefähr um die 60 Veranstaltungen machen können in den Tagen Freitag, Samstag, Sonntag.
Und da arbeiten Sie jetzt bis 18. März Tag und Nacht durch? Oder was? Ich frage mich gerade, wie man das schafft, so 50 Verlage dann nochmal auf die Schnelle woanders hinzuladen. Wie machen Sie das?
Ja, also ich bin ja nicht alleine. Mit Gunnar Zinniburg sind wir schon zu zweit. Und auch die Konstanze Neumann vom Aufbau Verlag ist dabei. Tom Krauser von Klett Cotta. Also wir sind da nicht alleine. Wir haben auch einen Projektmanager eingebunden, der das für uns abwickelt, das Organisatorische. Wir haben eine Presseagentur, die das betreut. Und wir werden aus unserem Kreis der Kolleginnen und Kollegen auch noch ein Team zusammenstellen, die dann gucken, wie die Lesungen genau platziert werden. Das ist viel, keine Ahnung. Man wird am 20. März wissen, ob wir uns da zu viel zugemutet haben. Aber ich bin optimistisch. Also es ist durch diese Absage so eine Energie irgendwie hervorgetreten, die wir positiv nutzen sollten. Und es zeichnet sich ab, dass die so vorhanden ist und genutzt werden kann.
Leif Greinus, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg Ihnen mit der Pop-Up-Messe in Leipzig.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Dora haut ab. Raus aus Berlin. Weg vom Lockdown, ihrem überbesorgten Freund, dem Großstadtstress. In der Inszenierung von Juli C.'s Roman Übermenschen in München.
Kaum zu glauben, dass sich ein stinkreiches Land Regionen leistet, in denen es nichts gibt. Keine Ärzte, keine Sportvereine, keine Windräder. Apotheken, nichts. In solchen Gegenden stellt man eine Menge Windräder auf. Verbietet aber den Pendlern den Diesel. Wer aufbegehrt, wird verunglimpft als irgendwas Leugner, als Demokratiefeind oder gleich als, weiß ich nicht was, Bauer, dummer Bauer.
Es zieht Dora aufs Land, nach Brandenburg, wo Händeschütteln noch normal ist und AfD-Sticker an den Türen kleben. Aber das vermeintlich tumbe Braken ist vielschichtiger, als Dora zunächst glaubt. Plötzlich werden aus Stereotypen Menschen und vorgefertigte Meinungen bröckeln. Über Menschen, die Inszenierung von Christian Stückel, ist morgen Abend am Münchner Volkstheater zu erleben. Jakob Augstein, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag, ist als scharfzüngiger Kolumnist bekannt. Mit Strömung hat der leibliche Sohn von Martin Walser und der Übersetzerin Maria Carlsson seinen ersten Roman vorgelegt. Der Journalismus sei ihm zu limitiert beim Zugriff auf die Wirklichkeit, sagt Augstein.
Weil das muss halt alles auch wirklich so passiert sein, was man da schreibt. Aber ich finde gar nicht, dass das, was passiert, immer am besten beschreibt, wie die Dinge eigentlich sind. Und ich glaube, für mich war es so, dass die Sehnsucht und die Neugierde auf Wirklichkeit mich dazu geführt haben, das in der Literatur zu versuchen. Und ich habe mich damit eigentlich ganz wohl gefühlt und ich glaube nicht, dass ich zurückgehen werde.
In seinem Debütroman Strömung lässt Jakob Augstein den neoliberalen Machtmenschen Misslinger durch eine Welt straucheln, die dieser nicht mehr versteht. Heute Abend im Literaturhaus Leipzig. Hans Christian Andersen ist weltberühmt für seine Märchen, die kleine Meerjungfrau oder die Prinzessin auf der Erbse. Seine eigene Lebensgeschichte vom hässlichen Entlein zum bewunderten Schwan lässt sich auf dem Online-Portal hcandersen.org erkunden Unter anderem zu sehen die originellen Scherenschnitte, Federzeichnungen und andere Kunstwerke des Autors. Die Kuratorin Anne Buschhoff hat sich mit dem bildenden Künstler Andersen auseinandergesetzt.
Hans Christian Andersen hat seinen ganz eigenen Motivkanon entwickelt. Also er betreibt nicht Silhouettenkunst, wie das in der Zeit üblich war, sondern er entwickelt solche Fantasiefiguren. Manchmal sind es Motive, die ganz stark mit seiner Autobiografie auch zusammenhängen. Zum Beispiel das Motiv der Ballerina, das durchzieht wirklich seine gesamte Scherenschnittkunst.
Die märchenhaften Bildwelten des Hans Christian Andersen. In englischer Sprache online zu erkunden auf hcandersen.org.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Piraten, die sind ja zumindest in zeitgenössischen Kinderzimmern durchweg positiv besetzt und das nicht erst seit Johnny Depp als Captain Sparrow die Weltmeere unsicher gemacht hat. Ob es sich aber bei den Seeräubern wirklich um Grundgute, Rächer der Enterbten handelt oder nicht vielmehr um ganz normale Verbrecher, damit hat sich der Sozialhistoriker Siegfried Kohlhammer auseinandergesetzt. Piraten, vom Seeräuber zum Sozialrevolutionär heißt sein Buch und Thomas Groß hat es gelesen. Herr Groß, mal von Johnny Depp und Hollywood abgesehen, dieses goldene Zeitalter der Piraterie, das liegt ja schon ein paar Jahrhunderte zurück. Was ist denn heute eigentlich an Piraten noch interessant?
Naja, es ist der Pirat ist heute, mal abgesehen davon, dass es immer noch Piraten gibt, beispielsweise in den Gewässern vor dem Horn von Afrika, ist er tatsächlich vor allem eine Figur der Popkultur, ja. Aber nicht nur. Er ist auch in der Forschung inzwischen geadelt. Und die Forschung hat sozusagen ein Bild von dem Piraten entworfen, was ihn aufwertet. Und er steht heute als Sozialrevolutionär en voilà lettre da oder als ja, widerständige Figur. Also wenn man es noch mit quasi der Popkultur zusammennimmt, dann ist der Pirat heute eine Figur, die kommt irgendwo zwischen Räuber Hotzenplotz, Robin Hood und Captain Iglo zu stehen. Und das macht ihn ja schon mal interessant.
Und ich höre da schon so ein bisschen raus, dass der Autor damit nicht so ganz einverstanden ist. Oder wo siedelt er diese Figur an?
Ja, der Autor ist gar nicht einverstanden mit diesem Bild. Sein ganzes Buch ist eine Polemik, ein Sturmlauf gegen dieses Bild des Piraten. Er findet es romantisierend, dieses Bild. Und er geht dann in seiner Gegenargumentation bis zur Antike. Da war der Pirat der communis hostis omnium, also der Feind aller, der Feind des Gemeinwesens, ja. Und von da aus bewegt er sich dann in die Gegenwart und leistet eine Art Ideologiekritik an den verschiedenen Erscheinungsformen der Piratophilie, wie er das nennt, ja. Also da wären beispielsweise die Marxisten, die den Piraten quasi als in Nachfolge von Marx als Enteigner der Enteigner sieht, ja, also er nimmt den Reichen weg und gibt den Armen und dann gibt es noch eine anarchistische Strömung, die quasi das Piratenschiff als eine Art temporäre autonome Zone sieht, die da auf dem Meer vor sich hin segelt oder sogar eine dionysische Variante, da ist der Pirat eigentlich eine Figur auf einem schwimmenden Club, könnte man fast sagen. Ja, also in der Club ist jeder Form von Ausschweifung zugeneigt, vom Alkohol über, naja, sonstige Drogen gab es damals noch nicht, keine synthetischen. Aber bis hin zur Überschreitung von Gendergrenzen wird es gehandelt. Und alles gegen alles das polemisiert Kohlhammer. Teils mit dem Florett gefochten, teils sehr derbe.
Das klingt für mich so, als ob er sich vor allem an anderen Forschenden abarbeitet. Aber entwirft er denn auch ein interessantes Bild, wie Piraten tatsächlich gelebt und gearbeitet haben?
Na, da muss man dazu sagen, es gibt einen limitierten Bestand an Quellen. Also die Seeräuber selber haben jetzt nicht, anscheinend haben sie nicht darauf angelegt, im historischen Gedächtnis zu bleiben. Sie wollten vor allem rauben und vielleicht im Augenblick leben, ja. Und deswegen ist alles auf Plausibilität im Hinblick auf die Lektüre der Quellen angewiesen. Aber da kann er einiges für sich verzeichnen und er zeichnet halt dann ein anderes Bild aus den Quellen, dass die Piraten vor allem zerlumpte Gestalten waren, die dauerbesoffen schlimme Dinge getan haben, ja, auch überhaupt keine demokratischen Ideen in sich trugen, sondern ganz im Gegenteil, teilweise selber Sklavenhändler waren, ja. Und ja, also das ist dieses absolut unromantische Bild, was er zeichnet.
Und denken Sie, das entspricht den historischen Tatsachen?
Ja, wie gesagt, also es ist eine Frage der Quellenlektüre. Ja, also man muss dann letztlich immer mit Evidenzen arbeiten. Also die letztgültige Wahrheit über den Piraten wird man wahrscheinlich nie erfahren, weil die Quellenlage eben zu
Weil die kein Tagebuch geführt haben.
Sie haben leider kein Tagebuch geführt und sind irgendwann im Meer, vom Meer verschluckt worden, die Piraten. Ja. Aber ich finde, er kann einiges an Evidenz auf seiner Seite versammeln. Also es ist so, dass ja, also die Linke ist ja sozusagen immer auf der Suche nach widerständigen Subjekten und da kann man schon sehen, dass der Pirat eben eine Projektionsfläche für all diese Wünsche nach Transgression, nach Klassenkritik, nach Widerständigkeit verkörpert und insofern finde ich, es hat einiges für sich, dieses Buch.
Aber so ganz überzeugt klingen Sie für mich nicht.
Na, sagen wir mal so, auf der sachlichen Ebene bin ich eigentlich schon sehr überzeugt. Ich finde, das Buch ist gut geschrieben. Wenn es nicht allzu grob polemisiert, ist es auch gut lesbar, gut informiert, gut argumentiert. Nur manchmal fragt man sich, was hat da eigentlich der Autor? Ja, also warum ist das immer so ein bisschen mit kaum gebremstem Schaum vor dem Mund geschrieben? Und da fragt man sich dann ja so ein bisschen, geht es eigentlich vielleicht um eine Art Stellvertreterkrieg? Und dafür spricht einiges, dass er sozusagen den Geist von 68 kritisiert und so eine Art linken Bashing betreibt. Ja, und da muss man dann sagen, nur Polemik, also der Polemiker ist ja nicht wirklich frei, er bleibt ja seinem Gegenstand in Hassliebe verbunden und so ein bisschen so ist es hier auch, bis hin zu dem Moment, wo man denkt, er wäre selber so eine Art Pirat, der nach links und rechts austeilt.
Thomas Groß über Siegfried Kohlhammers Buch Piraten vom Seeräuber zum Sozialrevolutionär erschienen ist dieses Buch beim Verlag zu Klampen für 16 Euro.